Bevor wir mit dem Thema starten, möchte ich noch kurz beten und dann lege ich los. Mein Gott, ich danke dir für die Sommerpause, die wir auch genießen durften, in der wir auftanken konnten. Und ich danke dir aber auch, dass es wieder losgeht mit der ersten Jugendstunde jetzt in diesem neuen Schuljahr. Wir wollen in dein Wort schauen, wir wollen dich in den Mittelpunkt stellen. Und ich bitte dich, dass du heute zu uns redest und mich gebrauchst. Amen. Wie schon angekündigt in der Jugendgruppe und Max hat es auch schon gesagt, wollen wir mit einer neuen Themenreihe starten und zwar mit dem Buch Esther. Ich glaube, die meisten von euch werden die Geschichte kennen und ich freue mich sehr darauf, auch wenn ich ehrlich sagen muss, ich finde es voll schwer zum Themen machen. Also ich fühle mich sehr herausgefordert damit, aber freue mich drauf. Und als Überschrift über dieses ganze Buch haben wir den Titel gewählt, Der unsichtbare Gast. Deshalb sieht man das auch so schlecht, also nicht, dass ihr denkt. Esther und der, da steht dann der unsichtbare Gast. Warum? Es gibt eigentlich zwei so Besonderheiten an diesem ganzen Buch. Ich will die kurz nennen, so einen kleinen Überblick geben. Und zwar, die erste Besonderheit ist, in diesem ganzen Buch der Bibel kommt der Name Gottes kein einziges Mal vor. Gott wird kein einziges Mal erwähnt. Denkt krass eigentlich. Also ich meine, es ist Gottes Wort und er lässt dieses Buch mit mehreren Kapiteln, das ist jetzt keine kleine Geschichte, da so reinschreiben, aber er oder sein Name kommt kein einziges Mal drin vor. Das ist tatsächlich einzigartig in der Bibel. Und die zweite Besonderheit ist, würde man die Geschichte lesen, in einem anderen Buch, vielleicht in einem Geschichtsbuch oder sowas, dann würde man vielleicht sagen am Ende, ja, boah, schon irgendwie eine krasse Begebenheit, was da so passiert ist, aber eigentlich ganz normale Menschen, ganz normale Umstände, ganz normale fast schon Situationen. Da kommt irgendwie nicht Feuer vom Himmel runter, da geht irgendwie nicht so ein Todesengel durch und tut die Leute umsensen, da kommen keine Plagen aus dem Fluss raus und da brennt kein Busch und da kommt die Stimme Gottes. Nichts davon, gar nichts. Eigentlich eine ganz normale Story von ganz normalen Leuten. Nur haben die dort komische Namen. Aber das ist nicht schlimm. Wir werden sehen, das ist gar nicht so weit weg von uns. Und so will ich euch einladen, eigentlich mit dieser Themenreihe zu sagen, hey, kommt mit auf eine Reise in diese Zeit, in dieses Buch Esther. Ah ja, Esther ist gar kein komischer Name, stimmt. Sorry, Esther. Aber eine unserer Hauptpersonen, um die es heute gehen wird, das ist der König Xerxes. Xerxes heißt hier keiner, gut, dann muss ich mich da schon mal nicht entschuldigen. Aber ich will euch einfach erstmal einladen und sagen, hey, komm mal mit in diese Welt, lass dich da mal wirklich darauf einzusehen, hey, wo spielt denn das Ganze ab? Und um wen geht's denn da? Und so will ich ein bisschen so einen Abriss zeichnen am Anfang, damit ihr verstehen, okay, wo, in welchem Kontext findet denn jetzt diese ganze Story statt? Und wir tauchen eben ein in diese Welt des Königs Xerxes. Und dieser Xerxes, der herrschte über die damalige Weltmacht, und zwar über Persien. Das Persische Reich, da steht, er herrschte über 127 Provinzen. Wir sehen das jetzt hier an der Karte, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. Das ist jetzt heute, sind es so Länder wie Ägypten, Türkei, Afghanistan, Turkmenistan und so weiter. Das Ganze hier. Wenn wir uns das mal vorstellen, ich glaube, die meisten von uns, den ist vielleicht der Pharao geläufiger als König, der war noch weiter früher, war der dann der eine große Weltmacht und der wurde verehrt wie so ein Gott. Und hier sehen wir also Ägypten, das wirkt dann doch schon ein bisschen mickrig im Vergleich zu dem, dass der Xerxes, der hat aufgefressen mit seinem persischen Reich. Du siehst hier, das kannst du dir vielleicht vorstellen, hier ist Italien, wie oft da Italien reingeht. Also 127 Provinzen. Das ist die damalige Megamacht gewesen. Ja, ein riesiges Reich und über all das herrschte eben unser Xerxes. Und in diesem großen Reich, damit wir es verstehen, da sind lauter Juden verteilt gewesen. Warum? Weil etwas weiter vorher, da brach Gottes Gericht über Israel ein, weil sie eben sich von ihm entfernt haben, weil sie anderen Göttern gedient haben und dann kam das Babylonisch oder die Babylonier kamen, die eroberten Israel und nahmen ganz viele mit und verteilten die. Die wurden einfach versprengt in diesem ganzen Reich. Und dann, ja gut, dann kamen halt die Perser und die haben dann die Babylonier auch noch aufgefressen. Und jetzt war das Ganze in diesem riesigen persischen Reich vereint. Und die Juden, wo wir sehen, wir sind im Alten Testament und um die wird es hier zum großen Teil gehen, die sind da drin überall verteilt. Einige durften schon wieder zurück und haben angefangen, die Stadtmauer aufzubauen und so, aber die meisten der Juden waren hier irgendwo in diesem grünen Reich hier, in diesem persischen Reich verteilt und lebten da halt, ja, zwischen den anderen Völkern. Und das ist mal so ein bisschen der Grundabriss unserer Situation, okay? Und wir steigen heute ein mit Kapitel 1. Ich werde es nicht so am Stück vorlesen, sondern wir gehen da so ein bisschen durch. Und mein Thema heute heißt Spaßbremse stoppt Partymaschine. Darum soll es heute gehen. Spaßbremse stoppt Partymaschine. Und damit beginne ich auch gleich mit meinem ersten Punkt. Und der heißt die Welt, in die wir eintauchen. Unsere Geschichte beginnt eigentlich mit einem Paukenschlag. Der König Xerxes, der lässt es richtig krachen. Im ersten Kapitel geht der erste komplette Abschnitt, die ersten 9 Verse, gehen eigentlich nur darum, ein exorbitantes Fest zu beschreiben. 180 Tage lang, muss ich dir mal geben, 180 Tage lässt es Partymaschine Xerxes richtig krachen. Er lädt, sagt er, da steht drin, er lädt alle wichtigen Personen seines Reiches ein. Stell dir das mal vor, da wird beschrieben, 127 Provinzen gehören ihm und aus diesen 127 lädt er dann auch alle Wichtigsten und Obersten ein zu seiner Party. Überlegen, was für ein riesiges Fest es gewesen sein muss. Selbst wenn er nur 10 Leute aus jeder Provinz eingeladen hätte, ich glaube, das reicht bei weitem nicht, dann wären die fast 1300 Leute. Das ist ein riesiges Fest, das uns beschrieben wird und das ist 180 Tage, das ist ein halbes Jahr lang. 6 Monate haut er auf den Putz. Ich weiß nicht, was du für Feiern so feierst, aber wenn ich so auf so einer Hochzeit bin, denke ich mir so einen Tag, das ist schon ordentlich. Wenn du vielleicht, keine Ahnung, 18er hast oder so, dann feierst du vielleicht rein und mit viel Tamtam hast du vielleicht 2 Tage, aber dann ist gut. Wir sehen schon gut, die damals, die haben länger gefeiert, so eine Hochzeit ging da auch mal 7 Tage, aber das hier ist eigentlich so ein völliger übertriebener Exzess der Feierlaune. 180 Tage. Und wir lesen, es ist der ganze Palastbezirk, der ist geschmückt, haufenweise Leute dort und dann zum Ende der Feier, bei Tag 180, da setzt unsere Partymaschine nochmal einen drauf. Bei Tag 180, da sagt er, wisst ihr was? Aber jetzt brechen alle Hemmungen. Jetzt, sagt er, lade ich die ganze Hauptstadt auch noch zu dieser Party ein. Der lebte damals in Susa, so wie jetzt heute dann bei uns in Deutschland Berlin. Stell dir vor, der würde sagen, die ganze Hauptstadt, alle, vom Straßenpenner bis zum Manager, alle kommen jetzt hierher auf die Party. Und der König schickt seine Boten los nach Susa und die laufen da durch und sagen, hey, die ganze Hauptstadt ist eingeladen. Klare Anweisung. Der König sagt, bei dem Gelage soll es keinerlei Zwang geben. Der König hatte seinen Palastbeamten angewiesen, sich ganz nach den Wünschen der Gäste zu richten. So steht es in Vers 8 und 9. Blick mal, als diese Normalos, kann man ja sagen, auf einmal eingeladen werden zu dieser Party, da fällt ihnen die Kinnlade runter, oder? Es wird alles ganz genau in unserem Text beschrieben. Er wird beschrieben, die kommen dorthin und der Boden Marmor und Perlmutt. Ein riesiges Areal, alles mit dem besten Marmor, mit Perlmutt, wie das glänzt, wenn du so, ich habe im Urlaub so Muscheln gefunden mit so Perlmutt drin. Das glänzt mega, sieht echt gut aus und damit hat er seinen Boden gepflastert. Und dann stehen dort Säulen, steht im Text, Marmorsäulen, klar, was sonst. Riesige Marmorsäulen um den Platz rum und auf diesen Marmorsäulen sind silberne Stangen, ah, wunderschön. Und da hängen dann so Vorhänge runter und die sind, sagt uns der Text, weiß und violett. War vielleicht zudem seine Farben, ist ganz genau beschrieben. Und dann überleg mal, jetzt stellen wir uns mal vor, da kommen zwei, irgendwer, da läuft der Bote in die Stadt rein, Susa, und da steht jetzt der Schmied und der Fischverkäufer und der sagt, hey, ihr sollt zum König kommen. Ihr seid eingeladen auf den Fest und ihr kommt mit. Die sind völlig verdutzt. Der Schmied legt vielleicht noch seine Dingsbums da ab, seine Schürze und der Fischmann versucht halt noch, dass er nicht so arg danach vielleicht riecht. Und dann kommen die dorthin und dann wird es noch besser. Die kommen da rein und so ein Palastdiener läuft vorbei. Tablett mit Weingläsern, die zwei langen zu. Und dann haben sie auf einmal Gold in der Hand. Handgeschmiedete goldene Becher, so steht es im Text. Einer sieht nicht aus wie der andere. Alles Einzelanfertigungen für den König. Alle laufen mit Gold in den Händen rum. So, also ein Protz ist es. Und die schauen rein und trinken einen Schluck und merken, ach, das ist der beste Wein vom ganzen Reich. Haben Sie es gesehen? Vom ganzen Reich ist der beste Wein. Und jetzt kommt der König selbst und ruft, hey, keine Hemmung, kein Zwang. 7 Tage lang geht jetzt die Post ab. Stell dir das mal vor, was da abging. So der Schmied und der Fischmann, die blicken gar nicht, was abgeht. Aber sagen, ja, okay, Mann, Prost, Mann, rein den Zinken und dann geht's los. So, die Stimmung wird immer loser. Hey, überleg, die ganze Hauptstadt ist dort und alle Reichsten, da geht's ab. Die Musik wird immer lauter, die Stimmung ausgelassener, keine Ahnung, die Bässe dröhnen und spätestens am 3. Tag, ja, da stehen bestimmt auch Fischmann und Schmied irgendwie in Trance und Neonlicht auf der Tanzfläche und lassen sich treiben, eigentlich schon in diesem Exzess der Reichen und Schönen, den mittendrin. König Xerxes lässt es krachen. Der Hammer. Ich muss sagen, so, die königliche Partymaschine ist zufrieden. Alles lief wie gewünscht. Bestimmt so schon anstrengend. Ich meine, 180 Tage, Mann. Da ächzt vielleicht auch mal die Leber oder der Schädel dröhnt. Aber egal, denn alle sind begeistert. Alle sind begeistert von König Xerxes. Da steht es in Vers 4. Volle 180 Tage lang stellte der König ihn die Herrlichkeit seines Königtums und die strotzende Pracht seiner Größe zur Show. Genauso, wie wir es gerade uns eigentlich vorgestellt haben. Genauso lief es. Jetzt gehen wir mal zu meinem zweiten Punkt, den nenne ich einen Blick hinter den Vorhang. Nehmen wir mal so diese fiktive Person, die uns ausgehört, den Schmied zum Beispiel, der da so irgendwie mitten reingeraten ist. Also Normalo. Und wir stellen uns vor, es ist vielleicht Tag 4, die Hütte brennt, es geht richtig ab. Und irgendwie schon der Wahnsinn, so richtig realisieren kann es nicht. Ist mittendrin in diesem Prunk und Glamour der High Society des ganzen Reiches. Steht mittendrin und irgendwie ist er vielleicht erschöpft und geht zur Seite. Und dann stell dir mal vor, wie der bei dieser Party ist und der lehnt sich an so eine Säule. Und dann schaut er da mal rauf auf diese Party. Stell dir vor, wie bei so einem Film, als ob die Musik leise wird und verstummt. Und dann sieht er auf einmal diesen ganzen Exzess. Und diese ganze Maßlosigkeit, die dort herrscht. Eigentlich läuft ihm da kalt den Rücken runter. Es wird so ein kalter Wind durchwehen. Und stell dir vor, wenn so ein Vorhang so wehen würde und er würde sagen, was ist denn eigentlich hinter dieser ganzen Party? Was ist denn eigentlich dahinter? Wenn man das ein Stück zur Seite schiebt, dann merkt man, hinter dieser Scheinwelt, da liegt was verborgen. Hinter diesen ganzen Vorhängen, die der König aufhängt hat, da ist kein Fest. Muss sagen, ja, der Xerxes, der ließ alles schön aussehen. Alles schön geschmückt, dekoriert, Säulen und Vorhänge. Aber was sah ich dahinter? Wir merken, hey, eigentlich befindet er sich in der Traumwelt. Eigentlich führt er, ja, also wenn man so ist, muss man sagen, eigentlich führt ein Leben, das sich viele so oberflächlich, wenn sie es sehen würden, sagen würden, das will ich auch. Macht, Geld, Freunde, Gold, Freiheit, Freizeit. Der Xerxes, eigentlich alles glänzt, man ist alles wunderbar. Das scheinbare Traumleben präsentiert auf dem goldenen Tablett für die ganze Welt, so wie es in der Bibel drin steht in Vers 4. Wisst ihr, es gibt in der Bibel einen kurzen Abschnitt, der ist mir da eingefallen, der ist echt ganz kurz, aber der ist eigentlich nur für Könige geschrieben. Und zwar eine Königsmutter, die ihrem Sohn, der heißt Lemuel, wie so ein komischer Name, aber der Lemuel, dem gibt sie einen Tipp. Diesen einen Tipp, den lese ich euch mal vor. Der steht in der Bibel und der ist eben nur für Könige. Und da sagt sie in Sprüche 31, ab Vers 4, Wein ist nichts für Könige, Lemuel. Könige dürfen sich nicht betrinken. Auch Bier oder Schaumwein oder Würzwein ist für einen Herrscher nicht gut. Sonst betrinkt er sich und vergisst seine Pflicht und verdreht den Armen das Recht. Ich sage, ja, wofür bist du eigentlich König geworden? Also um dich zu besaufen und um den größten Prolet der Provinz raushängen zu lassen? Oder worum geht's hier gerade? Hast du das Ganze, hast du die Macht und die Stellung bekommen, dass du sie irgendwie jetzt, dass du hier jetzt das verfeiern kannst? Hast du auf der Straße gefunden, dass du damit machen kannst, was du willst? Überleg mal, ein halbes Jahr lang betrinkt sich der König mit all seinen Beamten, mit allen Obersten des Landes. Und wer sorgt eigentlich, wer macht eigentlich den Job? Wer schaut eigentlich nach den ganzen Menschen in dem Reich? Wer spricht eigentlich Urteil, wenn dann Streit ist? Wer kümmert sich eigentlich um den, der gerade ausgebeutet oder ausgeraubt wird? Wer sorgt für Ordnung in dem ganzen Reich? Die Herrschaft nicht. Alle sind damit beschäftigt, zu schlemmen und sich's gut gehen zu lassen. Wer kümmert sich um das Volk? Steuern eintreiben, um damit dann diesen Prunk zu finanzieren, geht klar. Die Bauern ausbeuten, um dann den besten Wein in den königlichen Weinkeller laufen zu lassen, geht klar. Aber keiner nimmt wahr, worum es eigentlich geht. Wenn man sich das so vorstellt, so eine normale Person, die dort auf dieser Feier wäre, aus dieser Stadt, eigentlich von den normalen Bürgern, nehmen wir einfach so diesen Schmied oder sowas. Stell dir vor, dem müsste doch eiskalt den Rücken runterlaufen, wenn er das sieht. Wenn er mal ganz nüchtern da drauf schaut. Die Untertanen, die rufen, Streitereien und Unrecht, niemand kümmert sich. Die Herrschaften sind beschäftigt. Am Glitzer freuen, verantwortungslos schlemmen, damit man die traurigen Gesichter nicht sieht, damit nichts stört. Hey, cool, machen wir Vorhänge hin. Sieht keiner. Wir sind in unserer Glitzerwelt und lassen uns gut gehen. Das schaudert es eigentlich an. Wenn man sich das anschaut, dann merkt man, ein bisschen recherchiert, was war der Grund dieser Feier von diesem Xerxes? Es ging wahrscheinlich darum, dass in seinem Reich, da gab es einige Aufstände. Und ich meine, das ist auch logisch, wenn man so ein riesiges Reich hat, da sind verschiedene Menschen, verschiedene Völker, verschiedene Religionen und Kulturen. Und es ist ja auch nicht so, dass all die Menschen freiwillig persische Bürger geworden sind, sondern irgendwann mal stand eben ein persischer König mit einer Streitmacht vor denen und hat gesagt, entweder ihr gehört zu uns oder wir schlachten euch ab. Und dann sagen die halt so, hey, mega, wir wollten schon immer zu euch gehören. Klar, man merkt, das klappt nicht. Da drin brodelt's. In diesem Volk, in diesem Reich, da kocht's. Und Aufstände damals, das war auch nicht so, dass sich dann jemand irgendwie, was weiß ich, vor Susa auf die Straße geklebt hat. Das war anders. Das ging da auch ganz viel zu staubig. Und da lief es anders. Da gab es Mord und Tod. Überleg mal. Da gab es richtigen Krieg in diesem Reich. Und der Xerxes hat es aber geschafft. Der hat das ganze Ding niedergeknüppelt. Der hat alle Aufstände niedergeschlagen in seinem Reich. Und zur Feier dieses Sieges kümmert er sich nicht um sein Volk, dass er sagt, hey, eigentlich sollte man jetzt Friedensbemühungen und so machen, sondern er sagt, erstmal Party. Erstmal ein halbes Jahr durchzechen und das Volk und die ganzen, die ich da geknüppelt habe, die können sich irgendwie ihre Wunden lecken, Vorhänge hin, wir lassen es uns gut gehen. Und damit kommen wir zu unserem dritten Punkt, der heißt, der Vorhang fällt. Der letzte Tag, das ist Tag 187, muss man sich jetzt geben, für die Bürger Tag 7 des Superfests. Und in dieser Zeit hat der König garantiert, der hat alles aufgetrumpft, was sein Reich zu bieten hatte. Jetzt ganz ehrlich, überleg dir, du müsstest 180 Tage lang Leute unterhalten. Der hatte die besten Bands da und irgendwelche Akrobaten und Zaubershows und keine Ahnung, was sie alles gemacht haben. Und am Ende denkt er so, hey, letzter Tag, Superfest. Jetzt brauche ich irgendwie so die Krönung. Was ist jetzt der letzte Paukenschlag meines Festes? Und er denkt sich, ja Mann, ich weiß es. Ich hole meine Frau, die Königin, die heißt Vashti. Vashti. Also, die Vashti, die soll sich mal richtig rausputzen und dann soll die in ihrem königlichen Schmuck auf dieser Party erscheinen und dann sollen alle die anglotzen, die schönste Frau aus dem ganzen Reich, und sagen, ja Mann, der Xerxes hat auch noch die schönste Frau. Der Hammer. Du denkst dich, ey, das ist echt, das wäre ein gutes Ende. Und während dieser ganzen Party, da ist die Königin nicht irgendwie in so einem Turm und strickt oder so, sondern, klar, die ist mit den Mädels, Solenis, die ist mit den Mädels irgendwann im Palast und hat auch gefeiert. Und so sagt der König, hey, er holt ein paar Diener, da so ein paar ganz eingeweiht und sagt, geht rüber zur Königin Vashti und sagt ihr, sie sollen ihrem königlichen Schmuck auf meinem Fest erscheinen. Und das wäre dann, das ist dieser Paukenschlag, das ist das krönende Ende. Und dann gehen die los, aber, und jetzt kommt's, die Königin sagt, ich komme nicht, ich habe keine Lust, der Xerxes kann sonst was machen, ich erscheine nicht auf dem seiner Party. Das ist so ein bisschen Ärger im Paradies auf einmal, ganz öffentlich auch. Ärger im Paradies, alles aufpoliert, alles geschmückt, alles am Laufen und dann am letzten Tag, 187, schießt er so einen Bock, dem seine Frau lässt ihn eiskalt auflaufen. Der Xerxes, aller Zorn entbrannt, geht in den Palast rein, Ende der Party. Die Leute beginnen einzupacken, das Ding ist zu Ende, so ein bisschen vielleicht mit einer bedrückenden Stimmung, die räumen auf. Der Xerxes, eben wutentbrannt in diesem Palast, er lässt seine Berater holen, er hat einen Beraterstamm und die sagen ihm, hey Xerxes, du solltest dich scheiden lassen, tu die Vashti. Die darf keine Königin sein, mach die weg. Und so entscheidet er, die Vashti muss weg, die wird von ihrem Amt enthoben, sie ist keine Königin mehr, wir beide sind geschieden, sie darf mich nie wieder sehen. Und so verschwindet diese Vashti von der Bildfläche. Das war's mit der Königin. Und jetzt stell dir mal vor, wir nehmen so diese Person, ich finde das, stell dir vor, dieser Normalo, Beispiel dieser Schmied, der würde die ganze Zeit an so einer Säule lehnen und dieses ganze Schauspiel anschauen und mal darüber nachdenken, wo bin ich hier eigentlich reingeraten? Ein Mann, der so strahlend über allem zu stehen scheint, der wird eigentlich völlig enttarnt. Seine Bürger, die sind unzufrieden, die sind vernachlässigt, die hassen ihn, deshalb gibt es Aufstände in seinem Reich. Seine Pflichten erfüllt er nicht. Eigentlich ist er eine Null. Er kommt gar nichts nach von dem, was er machen sollte. Die Leute um ihn rum, seine Freunde, das werden wir im Text nachher dann noch sehen, also nicht heute, aber in dem folgenden Thema, die Leute, seine engsten Vertrauten, versuchen ihn umzubringen. Die hassen ihn auch. Das sind kaputte Beziehungen. Und seine Frau hat auch keinen Bock. Überleg mal, denkst du wirklich, irgendwie bei denen der Beziehung, da lief es voll glatt? So, man sagt so, die letzten 20 Jahre lief es allglatt, aber jetzt auf einmal, bam, hat die keinen Bock auf den. Und der, weil die einmal nicht gemacht hat, was er gesagt hat, sagt er, dann lasse ich mich scheiden, das war's. So, nee, das offenbart kaputte Beziehungen. Das Ganze endet in einem Knall und zeigt nur, hier läuft alles schief. Ich muss sagen, ey, eigentlich, wenn man sich das dann so von der Seite angeschaut hat, glaube ich, dass so ein Schmied, der würde irgendwie traurig und enttäuscht zurückgehen an sein Feuer in die Werkstatt und denken, hey, was war das für ein komisches Theater, was der gesehen hat? Die Frage ist, was nehmen wir eigentlich mit von so einem alten Fest, von so einem wilden Szenario, wie wir uns das vorstellen? Die Welt, muss ich ehrlich sagen, hat sich nicht verändert. Wenn wir zurückschauen, dann stellen wir uns das oft so vor, hey, was für eine andere Welt? So mit so Burgen und Palästen, mit einem König, mit so einer Krone und die Königin mit so riesigen Kleidern und die Herrschaften kommen in der Kutsche angefahren. Was für eine andere Welt? Ich muss sagen, ja, diese uralte Welt ist gewiss schon in mancher Hinsicht anders, aber im Kern ist alles das Gleiche. Weil der Mensch, der damals vor tausenden Jahren lebte, ist der gleiche Mensch, der heute auch noch lebt. Der Mensch ist ein Blender. Der Mensch ist ein Blender und wir müssen heutzutage keine Könige mit Hofstaat sein, wir brauchen kein Gefolge und kein Palast. Nee, wir können es auch so. Wir können uns auch so glänzend präsentieren. Wir können auch so tun, als ob alles glatt läuft. Wir können auch so kaputte Beziehungen irgendwo unten fallen lassen, dass keiner mitbekommt. Wir können uns auch so glänzend darstellen. Und ich finde gerade in Zeiten von Social Media, da zeigt sich jeder von der Seite des Xerxes. Auf dass alle Welt sehe, wie herrlich ich bin. So sagt er es. Und ich glaube, so tönt der Ruf tausendfach durchs Netz jeden Tag. Auf dass alle sehen, wie herrlich ich bin. Und wenn es nicht ganz so herrlich ist, macht nichts. Filter drüber. Vorhang hin. Läuft schon. Alles läuft glatt bei mir. Der Mensch ist genau das Gleiche. Ich finde, dieser Text, der soll uns warnen. Auf zweierlei Hinsicht. Erstens zu sagen, sei nicht naiv. Sei nicht naiv, wie viele von diesen Leuten, die da auf dieser Party mitgeafft haben, dachten, hey, wie cool, ich bin auch dabei. Und nicht erkennen, hey, das ist ein Blender. Und auf der anderen Seite auch zu sagen, sei du keiner. Spiel nicht unter den Tisch, auf dass nicht jeder sehe, wie herrlich ich bin, sondern worum geht es im Eigentlichen, dass in deinem Herzen alles okay ist. Dieses Bild warnt dich. Und was für mich voll auffällig ist, wir sehen hier eine gottlose Welt in ihrem Treiben. Wir sehen eine gottlose Welt, wie eine Regierung, ein König samt seinem gesamten Hofstaat und allen Regierenden völlig gottlos lebt. Sich eigene Träume zuwendet und dabei erkennen sie nicht, wie ihr Land eigentlich gerade in den Abgrund trudelt. Sie checken es nicht. Wo die Mächtigen sich nicht um ihr Volk kümmern, ein Land, in dem Rechtschaffende am Ende um ihr Wohl und zum Schluss sogar um ihr Leben fürchten müssen. Warum? Weil die Obersten gottlos sind. Und jetzt meine Frage, ehrlich, wie weit sind wir davon weg? Unsere Regierung strahlt durch negative Schlagzeilen. Durch Prunkausgaben, wenn man sich das anschaut, mit Privatjets und Megabauten und was weiß ich was alles, wird um sich geworfen. Ziele werden verfolgt, die gar nicht das Volk möchte, sondern die dem Wunsch der Könige entsprechen. Darum soll es gehen. Das Volk zahlt, der König macht, was er will. Er lebt in seinem Prunkschloss. Im obersten Regierungsamt, da gibt es Zank und Zoff miteinander. Da buht man sich aus, da schreit man sich an, da geht es zu wie im Kindergarten. Da kommen Leute an die Macht, wo man sich an den Kopf schlagen muss. Was macht der dort? Was macht der in dieser Position? Warum führt der ein Land? Und jetzt müsste man sich fragen, rede ich eigentlich noch über heute oder rede ich über den Text? Weil ich sage dir, 1:1 passiert das in unserem Text. Genau das passiert, 1:1. Und wo ich mir das so vor Augen geführt habe, habe ich gemerkt, wir sind erschreckend nah dran an genau dieser Party. Wir sind erschreckend nah dran. Als ich das gelesen habe und mir vor Augen geführt habe, dann ist mir eine Bibelstelle eingefallen. Es ist so diese Megaparty der Könige da vor Augen hatte. Da steht der Vers in Römer 3, Vers 11, dass keiner, der nach Gott fragt, auch nicht einer. Niemand fragt nach Gott. Du willst ein gottloses Szenario? Hier, Xerxes liefert es dir. Auf dem goldenen Tablett. Und wenn ich es mir anschaue, dann muss ich sagen, heutzutage geht es mir ehrlich manchmal so, und das ist echt schon selten, weil das wirklich bei mir ganz selten vorkommt, dass wenn ich so ein bisschen mich mir vorstelle, hey, wie geht es in die Zukunft, wenn ich weiß, so die Entwicklung des Landes, gerade unsere Obersten anschaue, dann muss ich sagen, mir macht es ehrlich gesagt Angst. Mir macht es Angst. Weniger tatsächlich um mich als eher um meine Kids und um euch, ihr seid irgendwie in einer anderen Position, dass ich mir denke, das ist gottlos, dass keiner, der nach Gott fragt, auch nicht einer. Genau wie damals. Und es wäre trostlos, wenn man nicht wüsste, wie es dann eigentlich weitergeht und dass man merkt, hey, hier in dieser Szene, in diesem ganzen wilden Treiben, das ist dieser unsichtbare Gast, der genau hier seinen Fuß in die Türe stellt. Der sagt es ganz passend, in Psalm 12 wird es so gut gesagt, dass Gott spricht, jetzt greife ich ein, sagt Jahwe, denn die Armen erleiden Gewalt
und die Schwachen seufzen nur noch. Jetzt helfe ich denen, die man bedrängt.
Und es wäre eine Szene zu fürchten, auch zu sehen, hey, wir sind nicht weit weg, wenn nicht dieser unsichtbare Gast, Gott selbst, zugegen wäre. Und er sagen würde, selbst wenn dunkle Wolken da hinten aufziehen und eine Not kommt, dann schaffe ich jetzt schon den Ausweg dafür. Und das fand ich an dieser Geschichte so schön zu sehen, hey, Gott ist selbst in diesem Treiben, und wir werden nach im Laufe der Geschichte sehen, selbst schon rückblickend, Gott hat seinen Fuß in die Tür gestellt und er selbst sagt, hey, jetzt greife ich ein. Und das will ich einfach auch so mitgeben, zum Mut machen zu sehen, hey, Gott ist es, der am Ende die Fäden in der Hand hält. Und selbst in diesem gottlosen Szenario ist er es, ja, der da ist und der beginnt zu wirken. Und wir sehen im Laufe des Buches, wie sich's durchzieht. Und ich freue mich auf die folgenden Themen und würde jetzt gerne zum Abschluss noch beten. Wer beten möchte, der darf es gern tun und ich schließe dann ab. Ich danke dir, Herr, für dein Wort und ich danke dir dafür, dass egal wie hoch die Stürme in der Welt auch gehen und wie gottlos uns alles scheint, wir wissen dürfen, du, Herr, bist zugegen. Du lässt uns nicht allein, sondern du versprichst uns, dass du bei uns bist. Bis ans Ende der Tage. Amen.